Radio Sai, Deutschland.
Om Sai Ram, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir begrüßen Sie ganz herzlich beim Hörfunkprogramm von Radio Sai Global Harmony Deutschland. Heute sind wir wieder auf Sendung mit der Reihe Lesungen. Sie hören nun die 5. Folge der Serie Dharma, die göttliche Ordnung von Bhagavan Sri Satya Sai Baba in der Übersetzung aus dem Telugu ins Englische von Professor Kasturi. In Liebe und Dankbarkeit legen wir diese Sendung Sri Satya Sai Baba zu Füßen.
Satya Dharma Prema Nityamai Undina Udami Talli Ento Pulakarinchu Vishwa Shanti Nichu Vishwa Shanti Nichu వివిధ సౌఖ్యము హెచ్చు వినుడు భారతీయ వీరసుతుడ వినుడు వినుడు భారతీయ వీరసుతుడ Thank you.
In der Bhagavad Gita heißt es, diejenigen, die im spirituellen Bereich aktiv sind, in welchem Lebensstadium sie sich auch befinden mögen, welcher Klasse sie auch angehören mögen, werden den Herrn erreichen. In der heutigen Lesung hören wir die Kapitel 10, der Tempel, und 11, Hingabe. In Kapitel 10 erläutert Sri Sathya Sai Baba, warum Tempel wichtig sind im Leben eines jeden Gottsuchenden. In Kapitel 11 sagt uns Bhagavan, dass Hingabe an Gott allen spirituellen Disziplinen und Übungen überlegen ist. Es geht um das Band zwischen der Einzelseele und dem Höchsten Selbst, dem Individuellen und dem Universellen. Lauschen wir nun dieser Lesung.
Kapitel 10 Der Tempel. Nun zum Haus Gottes, der Wohnstatt des konkretisierten formhaften Aspekts der Göttlichkeit, die Tempel oder Gebetshalle genannt wird, und zu den Regeln des Dharma, die dafür gelten. Infolge der Launen und Vorurteile verschiedener Autoritäten haben diese Regeln diese Institution überwuchert und überwältigt. Sie haben die Menschen von Dharma und von Brahman und sogar vom angemessenen Handeln weggeführt. Sie haben die Anhänger durch ihre Vielfalt und Unvernunft verwirrt. Es wird blind auf ihnen bestanden und so haben sie dem Wohlergehen der Welt viel Schaden zugefügt. In der Tat stellen diese Regeln und Formalitäten den ersten Schritt dar in der Abkehr von Gott. Sie haben den Atheismus in großem Ausmaß gefördert. Denkt intensiv über die Funktionen des Tempels nach. Tempel sind Zentren der Disziplin, wo der Aspirant Schritt für Schritt angeleitet wird, die Schau der Wahrheit zu erlangen. Sie sind Schulen für das Training des Geistes. Sie sind Akademien zur Förderung der vedischen Studien. Sie sind Institute der Superwissenschaft. Sie sind Laboratorien für die Überprüfung der Lebenswerte. Sie sind nicht nur Krankenhäuser für die Behandlung und Heilung der Geburt-Tod-Krankheit, an der die Menschen seit jeher leiden, sondern auch für die viel offenkundigeren Geisteskrankheiten, die denjenigen zu schaffen machen, die das Geheimnis zur Erreichung des Friedens nicht kennen. Sie sind Sporthallen, in denen der Mensch aufgebaut wird und sein zögernder Glauben, seine schwindende Überzeugung und sein aufwallender Egoismus geheilt werden. Sie sind Spiegel, die seinen ästhetischen Standard und seine Errungenschaften reflektieren. Der Zweck des Tempels besteht darin, die Gottheit Madhavatva in der Menschheit Manavatva zu erwecken, wobei der Mensch zum Glauben bewegt wird, dass die physische Hülle, in der er lebt, das Haus Gottes ist. Deshalb betonen und pflegen alle Tempelformalitäten, Zeremonien und Riten das Wissen vom Absoluten, die Wahrheit, dass die Einzelseele, Jivin, lediglich eine Welle des Meeres ist. Die Schriften, Shastra, lehren den Menschen, dass alle seine Handlungen und Aktivitäten schließlich zur Nichtbindung führen müssen, denn dies ist die beste Qualität für die Entwicklung der Erkenntnis Brahmans. Von den dreien, Hingabe, Bhakti, Weisheit, Gnana und Loslösung, Vairagya, ist Hingabe die Königin. Die Regeln und Riten sind die Hofdamen. Die Königin behandelt ihre Hofdamen ohne Zweifel mit freundlicher Rücksicht und Wohlwollen. Aber wenn die Zeremonien, die nur Bedienstete und Hilfen sind, die Königin missachten, dann sollten sie ohne Bedenken aufgegeben werden. All die Formalitäten und Rituale im Tempel müssen deshalb der Verherrlichung der Königin, Bhakti, untergeordnet werden. Dies ist der Kern des Dharma, der alle Tempel regieren muss. Nur dann kann der Mensch das Ziel erreichen. Hingabe unterstützt das Erreichen der Glückseligkeit des Verschmelzens mit dem zugrunde liegenden Brahman am meisten, indem sie den Aufruhr des Geistes, das Umherschweifen der Sinne und das emotionale Drängen des Menschen zum Herrn hinlenken. Alle die Einzelheiten der Verehrung des Herrn in Tempeln nahmen Form an, um in diese Richtung zu lenken. Alle die verschiedenen Zeremonien im Tempel, vom Aufwecken Gottes in den frühen Morgenstunden bis zum Zubettbringen am späten Abend, sollen die hingebungsvollen Tendenzen des Geistes erhöhen und fördern. Jedes Ereignis unterstützt auf seine Weise die Verfeinerung des entsprechenden Gefühls in einer besonders bezaubernden Art. In der Erhabenheit dieser Erfahrung lassen die Erregungen der niederen Emotionen nach und verschwinden. Die vulgären Gefühle des gewöhnlichen Lebens werden auf die Ebene der Verehrung angehoben und der allmächtigen Gegenwart geweiht. Der Herr wird in jedem das Gefühl erwecken, das der Betreffende mit ihm in Verbindung bringt. Wenn er als Monster, Buddha, angesehen wird, wird er Schrecken verbreiten wie ein Monster. Wenn man sich ihn als Meister der fünf Elemente vorstellt, wird er sich entsprechend manifestieren. Vielleicht fragt ihr, wie? Es ist heute Mode geworden, Ratschläge zu erteilen. Eine Mode, der diejenigen, die wissen und diejenigen, die es nicht tun, anhängen. Sie kümmern sich nicht darum, ob der Rat befolgt wird oder nicht. Die Leute nehmen diese überlegene Haltung des Raterteilens lediglich ein, um sich wichtig vorzukommen und um ihren Status zu demonstrieren. Sie sind von ihrer eigenen Eitelkeit geblendet. Sie müssen eher bemitleidet als verurteilt werden. Denn niemand kann sagen, so und nur so ist es, soweit der Herr betroffen ist. Darüber hinaus hat Hingabe ihr eigenes Maß, wenn auch Weisheit und Loslösung ein gewisses Standardmaß haben mögen. Hingabe kann viele Formen annehmen, der Einstellung des Gläubigen angepasst. Kamsa, Jarasandha, Shishupala, Hiranyakashipu und so weiter hatten eine feindliche Einstellung dem Herrn gegenüber. Also manifestierte der Herr sich als ihr Feind und beendete ihre Laufbahn und ihren Kampf. Wenn der Herr als der am meisten Geliebte aufgefasst wird, so wie es Jayadeva, Gauranga, Tukaram, Ramdas, Surdas, Radha, Mira und Sakubai taten, manifestiert er sich als der Nächste und der Liebste und lässt Glückseligkeit Ananda herabregnen. Das kleine Kind glaubt, die Sonne gleiche dem Kumkumpunkt auf der Stirn seiner Mutter. Aber der wissende Erwachsene sieht sie als Sphäre strahlender Hitze an. Das zeigt den Einfluss des mentalen Bildes auf den Prozess des Verstehens. Im Falle der Gottheit gelten die gleichen Gesetze wie beim Tempel. Es ist angemessen, dass der Mensch sowohl dem Herrn als auch der Wohnstatt des Herrn, das heißt dem Tempel gegenüber, eine erhabene Haltung einnimmt. Diese Haltung bringt auch viel Gutes mit sich. während es ganz natürlich und angemessen ist, dass der Mensch sich Gott, Madhava, in menschlicher Form vorstellt? Ist es nicht wünschenswert anzunehmen, dass er lediglich ein gewöhnlicher Mensch ist? Es ist das Prinzip der Hingabe, das dazu führt, dass er als außergewöhnliche Person mit einer Gestalt von allumfassendem Glanz aufgefasst wird. Das bei und während der Verehrung hervorgerufene Gefühl muss süß und harmonisch sein und muss unmerklich die niederen Wünsche und Sehnsüchte des an die Materie gebundenen Menschen transformieren. Sie dürfen nicht die latenten animalischen Instinkte des Menschen erwecken oder entflammen. Nehmt dieses Beispiel. Tyagaraja vergaß in seiner Begeisterung zu sehen, wie Rama zu Bett gebracht wurde, dass er ins Bett gehen sollte. Hier solltet ihr nicht die Schlussfolgerung ziehen, dass Tyagaraja Rama in einer Schaukel zum Schlafen brachte, sondern ihr solltet die Schlussfolgerung ziehen, dass Rama Tyagaraja auf die Schaukel der Hingabe setzte und ihn sanft in den Schlaf oder das Vergessen aller materiellen Dinge wiegte. Anstatt dass ihr euch an euer Kind in der Wiege erinnert, wenn ihr eure erwählte Gottheit in der silbernen oder goldenen Wiege schaukelt, müsst ihr die Haltung entwickeln, eure erwählte Gottheit, Rama oder Krishna, in der Wiege zu sehen, wenn ihr euer eigenes Kind darin schaukelt. Wenn ihr also vor der aufgestellten Gottheit steht, müsst ihr darin bestärkt werden, dass Brahman in eurem eigenen Herzen als die wirkliche Basis eurer Existenz, eures Wissens und eurer Glückseligkeit verankert ist. Um euch dieses Gefühl einzuflößen, sind die Riten und Zeremonien der Tempelverehrung aufgestellt worden. Ihr solltet also nicht Sita Rama, Radha Krishna, Lakshmi Narayana oder Parvati Parameshwara im Tempel als bedauernswerte Paare ansehen, die eine armselige Existenz im engen Allerheiligsten fristen, die von der Nahrung, die ihnen der Priester zukommen lässt, unterhalten werden und ihren Durst mit den Getränken, die er anbietet, stillen. Die Priester sagen, der Herr schläft gerade, der Herr nimmt gerade Nahrung zu sich, wobei sie es ablehnen, die Tür zum inneren Schrein zu öffnen. Das ist absurd. Manchmal fordern sie sogar Schweigen, weil der Herr schläft und er zu bald von dem Lärm aufgeweckt werden könnte. Zu solchen Zeiten gibt es nicht einmal Gelegenheit, dringende Anliegen vorzubringen. Aussagen wie diese können falsche Schlussfolgerungen bei den Menschen bewirken. Sie werfen viele lächerliche Fragen auf, wie nach den Problemen des Herrn, wenn er dem Ruf der Natur folgt, während er in der Nische eingeschlossen ist. Und sie fördern den Atheismus unter dem Menschen. Die Priester und die nörgelnden Ungläubigen haben beide keine Kenntnis der wirklichen Grundsätze der Tempelverehrung. Das ist der Grund für ihr niedriges Verhalten. Ihr solltet genügend kultiviert sein, um den niedrigeren weltlichen Pfad zu meiden. Der Tempel darf keineswegs nach weltlichen Grundsätzen bemessen werden. Nur die Haltung der Hingabe kann Gefühle veredeln und verschönern, die euch andernfalls auf den niedrigen weltlichen Pfad hinabziehen würden. Heute sind Tempel aufgrund neuer verwirrter Ansichten Zielscheiben des Spotts geworden. Das ist ein trauriger Zustand. Deshalb ist es notwendig, öffentlich das wirkliche Ziel der Tempelverehrung zu offenbaren und sie zu dem Status zu erheben, der ihr zusteht. Der Tempel muss wieder wichtig sein. Wie dumm ist es, den Eindruck zu haben, dass der Herr wie du schläft, wenn ein Wiegenlied gesungen wird, oder dass er aufwacht, wie du es tust, wenn jemand ihn laut ruft, oder dass er speist, wenn Nahrung vor ihn hingestellt wird, wie du es tun möchtest. Oder dass er schwächer und schwächer wird, wie es dir ergeht, wenn ihm nicht regelmäßig Mahlzeiten serviert werden. Der Herr muss als Lebensenergie betrachtet werden, die alles durchdringt und für immer allem inhärent ist, die das ganze Universum bis hin zum allerwinzigsten Atom ausfüllt, unerreichbar von der Zeit, strahlend, dass es jede Vorstellung übersteigt, barmherzig, dass es jede Erwartung übersteigt. Wie töricht ist es, den Herrn dieser Größe der nörgelnden Kritik der Zyniker und den falschen Theorien der Ignoranten auszusetzen. Könnt ihr den Herrn an einen Zeitplan binden, wie ihr es mit einem Gläubigen tun könnt? Sorgen überfallen den Gläubigen nicht zu einer bestimmten Zeit, nicht wahr? Muss der Gläubige, Bhakta, warten, bis der Herr vom Schlaf erwacht ist? Oh, wie töricht ist das alles! Das Kleinkind kann jederzeit nach der Milch der Mutter rufen. Auch die Mutter wird sich vom Schlaf erheben und es an ihrer Brust nähren. Sie wird es nicht zurückstoßen, ärgerlich darüber, dass es schreit, während sie schläft. Nun, der Herr, der die universale Mutter ist, müsste millionenmal gestört und geweckt werden, wenn er wirklich schlafen würde. Alles hängt vom Fortschritt eurer mentalen Fähigkeiten ab. Sie müssen die höchste Ebene erreichen. Der Herr ist überall immanent. Er ist zu allem fähig. Er ist der universale Zeuge. Es gibt nichts, was er nicht weiß. Diese Wahrheiten müssen als unumstößlich angesehen werden und alle Rituale und spirituellen Übungen, Sadhana, müssen in Übereinstimmung mit diesen Wahrheiten festgelegt und interpretiert werden. Kein niedriges, gemeines Gefühl darf mit der Verehrung des Herrn oder mit seinem Namen und seiner Form in Verbindung gebracht werden. Deshalb sind die höchste Hingabe und die Riten, die sie ergänzen, äußerst wichtig. Zu sagen, dass der Schlaf des Herrn gestört werden wird, dass man ihn nicht beim Essen unterbrechen sollte und dass zu solchen Zeiten die Türen des Tempels geschlossen bleiben müssen, ist, milde ausgedrückt, infantil. Es weist nicht auf eine umfassende und richtige Haltung hin. Wenn das Gefühl der Hingabe heranreift und vollständiger erblüht, schmelzen diese niedrigen weltlichen Gefühle zu nichts dahin. Ein kleines Ereignis kommt mir in den Sinn. Einmal fiel im Kali-Tempel in Kalkutta, der von der Königin Rasmani erbaut worden war, eine Statue von Gopala um und sein Fuß wurde etwas beschädigt. Da viele Ältere erklärten, dass nach den Schriften eine beschädigte Statue nicht verehrt werden dürfe, beauftragte die Königin Rasmani einen Bildhauer mit einer neuen. Ramakrishna hörte davon und rügte die Königin mit den Worten: Maharani, wenn euer Schwiegersohn ein Bein bricht, was werden sie tun? Was ist das Richtige? Das Bein in Gips zu legen und es in Ordnung zu bringen oder den Schwiegersohn wegzuwerfen und einen anderen an seiner Stelle zu besorgen? Die Älteren und Pandits waren sprachlos. Der beschädigte Fuß Gopalas wurde in Ordnung gebracht und die Statue wurde aufgestellt und wie zuvor verehrt. Seht, wenn die Hingabe geläutert und erhebend ist, wird der Herr selbst in einer beschädigten Statue offenkundig. Auch dies ist der in den heiligen Schriften verkündete Dharma. Wenn die Türen geschlossen sind, mag es sein, dass die Regeln festlegen, dass sie nicht geöffnet werden sollen. Aber das ist nur eine allgemeine Anweisung. Denn wenn Personen wie Shankara, Sanada, Jayadeva, Chaitanya, Gauranga und so weiter kommen, wird es unmöglich, der Regel zu folgen, nicht wahr? Lord Krishna drehte sich in Udipi um seinen Anhängern Bhakta Darshan zu geben. Shiva gab angesichts der Intensität von Nandanas Angabe nach: Der Grund des Türenschließens steht nicht mit dem Herrn in Verbindung. Solche Regeln sind von den Älteren aus Gründen aufgestellt worden, die nichts mit Göttlichkeit zu tun haben. Ihr müsst Regeln haben, die nicht zu den höchsten Konzeptionen der Gläubigen in Widerspruch stehen. Wenn die Tempeldiener keine festen Zeiten haben und wenn alles ihren Launen und Eingebungen überlassen bleibt, wird der Tempel nicht in der Lage sein, dem Gemüt des gewöhnlichen Menschen Hingabe einzuflößen. Bestimmte Begrenzungen und Beschränkungen sind notwendig, um Achtung und Ehrfurcht, die Wurzeln der Hingabe, hervorzurufen. Das ist der Grund, warum bestimmte Stunden für das Betreten des Tempels und das Öffnen des Schreins zum Zwecke der Andacht festgelegt sind. Solche Einschränkungen stehen nicht im Widerspruch zu den hauptsächlichen Prinzipien. Denn das Ziel des Tempels besteht darin, Dharma zu fördern, die innere Kultur und spirituelle Disziplin zu entwickeln. Menschliche Verhaltensweisen, Handlungen und Haltungen, alle müssen dem umfassenden Bedürfnis, sich Gott als lebender Gegenwart immer mehr bewusst zu sein, untergeordnet werden. Es sind also zweifellos gewisse Regeln für den korrekten Vollzug von Tempelriten notwendig. Ansonsten wird der gewöhnliche Mensch keine Beständigkeit, kein Vertrauen und keine Disziplin lernen und er wird nicht an Hingabe wachsen. Die Verantwortlichkeit der Priester, die Verantwortlichkeit der Förderer des Dharma, die dem Tempel vorstehen, und die des zur Andacht kommenden Publikums ist in der Tat groß. Jeder muss des Zweckes der Tempel und der Notwendigkeit, Tempelriten zu vollziehen, gewahr sein. Sie fördern den Glauben und die Hingabe, mehr als alles andere. Deshalb können die Türen der Tempel jederzeit geöffnet sein, um eifrigen Suchern die Andacht zu ermöglichen. Niemand sollte folgende Tatsache vergessen oder ignorieren. Tempel existieren für den Fortschritt und das Wohlergehen der Menschen.
पथ पर तेरे ही संग हम च चलेंगे तेरे बिना है जीना मुश्किल हर दम ये कहता है दिल तेरे बिना है जीना मुश्किल हर दम ये कहता है दिल जीवन के हर एक पथ पर तेरे ही संग हम चलेंगे हाथों में धर कर हाथ तेरे ही संग हम चलेंगे हाथों में धर कर हाथ तेरे ही संग हम चलेंगे मेरे साथ तेरे बिन जिया लागे न साई प्यारी साई हमारे दिल की ये सुन लो कहानी तेरे बिन जिया न जाए सुनी लगे जिंदगानी प्यारे साई हमारे दिल खोल देखो ये मेरा दिल खोल देखो ये मेरा दिल खोल देखो ये मेरा
कैपिटल 11 Hingabe. Man unterscheidet, entsprechend den Prinzipien und Praktiken des spirituellen Fortschritts, wie sie im Hindu-Dharma festgelegt sind, drei Zeitalter. Erstens das Zeitalter der Veden, in dem dem Handeln und Ritualen große Bedeutung beigemessen wurde. Zweitens das Zeitalter der Upanishaden, in dem das höhere Wissen mehr als alles andere betont wurde. Drittens das Zeitalter der Puranas, in dem die Hingabe als das Wichtigste erklärt wurde. Die vedische Literatur besteht aus Samhitas, Brahmanas, Aranyakas und den Upanishaden. Von diesen behandeln die ersten drei das Handeln und sind als Karmakanda bekannt. Und die Upanishaden befassen sich mit dem wahren Wissen und werden dementsprechend Gnana Kanda genannt. Die Gruppe der Mantren in den vedischen Sammlungen sind voller Verse. Die Götter wie Indra, Agni, Varuna, Surya und Rudra lobpreisen. Die Arier in uralten Zeiten erlangten Frieden und Zufriedenheit und die Erfüllung ihrer Wünsche durch Opfer und Rituale, die mit Hilfe dieser Mantren an diese Götter gerichtet waren. Sie erkannten, dass das absolute Prinzip Paramatman eins und nur eins ist. Und sie wussten, dass es sich unter unterschiedlichen Namen und Formen als verschiedenartig und mannigfaltig manifestierte. In vielen Mantren des Rig Veda wird das klar verkündet. Es gibt nur eines. Diejenigen, die die Wahrheit gesehen haben, lobpreisen es auf viele Weisen. Dieser Brahman, das eine ohne ein zweites, wird im Rigveda als Hiranyagarbha, Prajapati, Vishvakarma, Purusha bezeichnet. Die Hiranyagarbha Sukta und die Purusha Sukta sind klassische Beispiele dieser Schau. Die Lebensweise der alten Arier wird als Dharma bezeichnet. Sie kann auch Opfer, Yajna, genannt werden. Ihre täglichen Disziplinen waren gekennzeichnet durch Rituale, Gottesdienst und Lobpreis, Unterwerfung und Hingabe. Ihr Leben war also voller Hingabe. Das Wort Hingabe, Bhakti, als solches mag in den Textsammlungen, Samhita, nicht so oft benutzt werden. Aber ist nicht das Wort Glauben dort zu finden? Nur durch Glauben wird die Flamme des Opferfeuers entzündet und genährt. Nur durch Glauben erreichen die Gaben die Götter, die angerufen werden. Wir wollen den Glauben preisen, der die höchste Form der Verehrung ist. Seht, wie mächtig die Kraft des Glaubens ist. Die einfachen natürlichen Disziplinen des Zeitalters der Veden wurden nach und nach komplex, und durch das Überhandnehmen von Ritualen und formellen Regeln verwirrend. Im Laufe der Zeit wurde erklärt, dass Dharma aus Opfer und Opfergabe besteht, dass der Himmel nur durch den Vollzug solcher Riten gewonnen werden können. Obwohl das Opfer eigentlich eine Methode zur Verehrung der Götter ist, wurde das Gewicht von den Göttern auf das Opfer verlagert. Die Götter waren nur das Mittel. Jene, die den Himmel wünschten, müssen Opfer vollziehen. Solch eine Wende nahmen die Erklärungen. In der Zwischenzeit war das Zeitalter der Upanishaden angebrochen. Die Upanishaden lehnten materielle Ziele ab, da sie ohne bleibenden Wert sind. Sie verurteilten sie als minderwertig. In der Tat wurde der Pfad des Handelns der Veden in den Upanishaden verändert und als Vehikel für die Befreiung des Menschen von der Bindung an Geburt und Tod und als Boot zur Überquerung des Ozeans von Geburt und Tod neu bewertet. Die Schau des Aspiranten aus der Zeit der Upanishaden durchbricht diese äußere sinnliche objektive Welt und konzentriert sich auf die innere Welt. Alle Rishis der Upanishaden bestätigen, dass die Natur des höchsten Prinzips folgendes ist. In der grundlegenden Tiefe dieser Name-Form-Welt des Wandels gibt es nur das eine ewige dauerhafte Sein, Sat. Das ist das höchste Absolute, Parabrahman. Das Höchste kann auf dem Weg des Wissens erfasst werden. Deshalb erforsche das. Das ist Brahman. Das ist das Wissen um Brahman, das die Upanishaden lehren. Außerdem erklären die Upanishaden, wenn die Veden auch hauptsächlich mit dem menschlichen Ziel, den Himmel zu erreichen, befasst sind, so liefern sie dennoch das grundlegende Wissen zur Erlangung von Befreiung, Moksha. Die Erlangung des Absoluten hängt nicht ausschließlich oder einzig von der Meisterung dieses Wissens um Brahman ab. Es ist jenseits der Reichweite von Studium, Gelehrsamkeit oder intellektueller Errungenschaft. Es kann nur durch das Verweilen in der Gegenwart Gottes verwirklicht werden. Wenn der Gelehrte sich mit seiner ganzen Gelehrsamkeit ebenfalls in die Gegenwart Gottes versenkt, ist sein Leben in der Tat geheiligt. Solchen Aspiranten offenbart der Herr sich in seiner wirklichen Herrlichkeit. Das ist die Bedeutung der folgenden Erklärung in der Brihadaranyaka Upanishad über das Band zwischen der Einzelseele, Jivin, und dem Höchsten Selbst, Paramatman, dem Individuellen und dem Universellen. Das Universelle ist das höchste Ziel, der höchste Schatz, die höchste Höhe, die tiefste Freude des Menschen. In der Taittiriya Upanishad wird es so ausgedrückt: Das höchste Selbst ist die Quelle der Zufriedenheit, denn es ist die Verkörperung der reinsten Emotion. Wenn die Einzelseele es erreicht, kann sie in Freude eintauchen. Wenn das höchste Selbst nicht am Firmament des Herzens scheint, wer sollte dann kosten, wer sollte dann leben? Es nährt alle mit Seligkeit. Ananda. Ruachem leshem.
shalom, malachei shalom, malachei
Die Samen der Hingabe, die in den vedischen Textsammlungen verstreut sind, keimen in den Upanishaden und fangen in den Puranas an, manch blühenden Zweig zu entwickeln. Nun, viele sind dennoch verwirrt, wenn es darum geht zu entscheiden, was Hingabe genau ist, welche Art von Einstellung Hingabe ist. Es ist unmöglich abzugrenzen, was genau Hingabe ist. Und was nicht? Hingabe hat unendlich viele Facetten. Nur reine, sanfte, tolerante, ruhige und liebende Seelen, die Creme der Weisen, der Gottverwirklichten, die sich ständig in der Gesellschaft von anderen Gotthingegebenen aufhalten, können ihre Reinheit und Tiefe verstehen. Andere werden es so schwierig finden, Hingabe in einem Menschen zu entdecken, wie Weichheit in einem Felsen oder Kühle im Feuer oder Süße in Säure. Der Gotthingegebene schätzt den Herrn mehr als das Leben. Und auch der Herr ist ihm in gleichem Maße zugetan. Einige große Menschen erklären sogar, dass der Gotthingegebene Bhakta dem Herrn Bhagavan überlegen ist. Der Bauer liebt die Wolken mehr als den Ozean, obwohl die Wolken nur das Wasser des Ozeans auf seine Felder bringen. Der Ozean kommt nicht direkt auf seine Ernte herab. So beschreibt Tulsidas die Beziehung zwischen dem Gotthingegebenen und dem Herrn. Die Wolken bringen die Gnade, die Liebe, die Großartigkeit des Ozeans und den Duft der Atmosphäre und gießen sie über das ganze Land aus. So tragen auch die Gotthingegebenen diese großartigen Charakterzüge dorthin, wo sie hingehen. Genauso wie Gold aus Minen ausgegraben wird, so sind diese Tugenden Teil der Göttlichkeit des Menschen. Der weise Durvasas kam eines Tages am Hof von Ambarisha an, um die Wirksamkeit der Hingabe zu testen. Zu diesem Zweck schuf er aus Zorn das Rechtschaffene, um es zu zerstören. Aber das Rad des Herrn, das die Furcht in den Herzen der Devotis zerstört, zerstörte das Rechtschaffene und begann, Durvasa bis an das Ende der Welt zu verfolgen. Er floh über Hügel und Täler, Bäche und Seen und sprang über die sieben Meere. Er versuchte, Zuflucht in den Himmeln zu finden. aber der Feind eines Gott Hingegebenen konnte nirgendwo Zuflucht finden. Schließlich fiel er zu Narayanas Füßen in Vaikuntha nieder, erschöpft und reumütig. Der Herr jedoch erklärte, dass er immer auf der Seite eines ihm Hingegebenen sei und dass er niemals den Anhänger aufgeben werde, der sich auf ihn als einzige Zuflucht verlässt. Ich folge dem Hingegebenen, wie das Kalb der Kuh folgt, denn er gibt für mich alles auf, was von den weltlich Gesinnten als wünschenswert angesehen wird. Einst sagte Krishna zu Uddhava: Buße, Weisheit, Loslösung, Vereinigung mit Gott, Dharma, das Gesetz, Pilgerschaft, der Verdienst, der durch sie erlangt wird, wird von meinen Hingegebenen mit größerer Leichtigkeit erlangt. Denkt darüber nach, wie großartig wahre Hingabe ist. Mit ihrer Hilfe kann ein Unberührbarer selbst einen Brahmanen übertreffen. Ein Brahmane ohne Hingabe ist einem Unberührbaren mit Hingabe unterlegen. Das ist in den Puranas ausführlich dargestellt. Das, was in den Veden einfach mit nicht das, nicht das, neti, neti beschrieben wird, das, was als jenseits der Reichweite von Worten, weit außerhalb des Fassungsvermögens des Verstandes beschrieben wird, das, was für die Sinne, den Geist oder den Intellekt unerreichbar ist. Solch eine Entität kann von denjenigen, die in Meditation versunken sind, gefühlt und erfahren werden. Hingabe bringt es leicht ins Bewusstsein. Sie erfüllt den Anhänger mit Glückseligkeit. Der Herr, der in den Puranas beschrieben wird, ist nicht nur der formlose, unterschiedslose, nicht-duale Brahman, die Verkörperung des Gewahrseins, der Ursprung des Universums. Er ist auch die Quelle aller edlen, erhebenden und anziehenden Qualitäten. Er ist die Erinnerung und die Zuflucht von allem, was schön und liebenswert ist. Er erhebt, belebt und läutert. Der unoffenbarte, formlose Brahman, der auf der Höhe des Pfads des Wissens erkannt wird, kann vom sinneszentrierten Individuum nicht ohne große Anstrengung und Mühe erfasst werden. Das ist der Grund, warum die Puranas viel mehr beim formhaften Aspekt der Gottheit verweilen als beim formlosen Aspekt. Zuerst muss der Aspirant die spirituellen Übungen praktizieren, die mit dem formhaften Aspekt Gottes zusammenhängen. Das wird ihm Konzentration schenken und wird später seinen Geist, entsprechend dem Gesetz, das das Grobstoffliche zum Feinstofflichen führt, mit dem formlosen Brahman verschmelzen lassen. Die Fata Morgana führt den durstigen Menschen weit weg vom Wasserbehälter. Dann wendet er sich ab und kehrt zu dem Ort zurück, an dem Wasser vorhanden ist. Wenn er den Behälter erreicht, kann er trinken und seinen Durst stillen. So entwickeln diejenigen, die nach Befreiung streben, ebenfalls den Wunsch nach der Gegenwart des formlosen Absoluten. Der Herr, der den Gott Hingegebenen zugetan ist, nimmt die Formen an, die die Weisen und Mahatmas suchen. Er gewährt aufgrund seiner Freigebigkeit die menschlichen Ziele. Alle vier. Deshalb beschwört die Vision der Form zur Rettung des Menschen. Das Gedenken des Namens wird die Form hervorrufen. Diese Form wird in all ihrer Schönheit und Herrlichkeit in Tempeln bildlich dargestellt, um den Aspiranten zu inspirieren. Und deshalb halten die Sucher nach der Wahrheit des Atman Tempel für unverzichtbar, ob das gewöhnliche Auge sie sieht oder nicht.
Up. pragnam, neba hi pragnam. No payata pragnam, na pragnana kana, na pragnam, na pragnam. Adrishtam avyavaharyam agrahyam, alakshanam achintyam avyapadishyam. Ikatma pratyasvaram prapancho pasham, shantam shivam advaitam. Chaturtam manyanti saatma.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hörten die fünfte Folge aus dem Buch Die göttliche Ordnung, Dharmavahini, von Bhagavan Sri Satya Sai Baba. Das Team von Radio Sai Global Harmony Deutschland verabschiedet sich. Durch die Sendung führte Dagmar Oelkers, Produktion und Text Inge Sadai. Mögen Bhagavans Liebe und Segen Sie alle begleiten. Om Sai Ram.
Prapancho pasham, shantam shivam advaitam. Chaturtam manyanti sa atma savigneya. Nantah pragnam nabahi pragnam, no payatah pragnam na prajnana kanam, na prajnam, na prajnam. Adrishtam avyavaharyam agrahyam, alakshanam achintyam avyapadishyam. Ekatma pratyasvaram prapancho pashamam, shantam shivam advaitam. Chaturtam manyanti sa atma savigneyah. Nantah pragnam nabahi pragnam, no payatah pragnam na prajnana kanam, na prajnam, na prajnam. Adrishtam avyavaharyam agravyam, alakshanam achintyam avyapadishyam. Ekatma pratyasaram prapancho pashamam, shantam shivam. Chaturtam manyanti sa atma savigneyah. Nantah pragnam nabahi pragnam, no payatah pragnam na prajnana kanam, na prajnam, na prajnam. Adrishtam avyavaharyam agrahyam, alakshanam achintyam avyapadishyam. Ekatma pratyasvaram prapancho pashamam, shantam.